Kann man nicht leicht heben, wenn du mal rüber weg,
einfach mal luppen.
Ja, liebe Leute, einfach mal luppen ist wieder da. Und wenn ihr richtig gut aufgepasst habt, in der letzten normalen Folge von der letzten Woche haben wir angekündigt, dass wir heute Leon Dreiseitel zu Gast haben. Ja, Leon, ein absoluter Superstar in den USA und Kanada, in der NHL, der besten Eishockeyliga der Welt. Leon, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, das ist ja immer so ein bisschen mit Zeitunterschied und so weiter. Aber schön, dass du hier bei Einfach mal Luppen vorbeischaust. Und ja, herzlich willkommen.
Dankeschön, vielen Dank, freut mich.
Ich weiß nicht, ob du hier schon mal reingehört hast. Wir hatten ja schon einen oder anderen Sportler, auch aus verschiedenen Sportarten, aus deiner noch nicht. Deswegen freue ich mich auch besonders da drauf. Aber was sich bisher nie geändert hat, ist, dass hier auch noch eine dritte Person am Start ist. Und das ist mein Bruder Felix, den ich aber nicht missen möchte. Felix, von daher auch guten Abend nach Berlin, tippe ich mal.
Ja, Gott sei Dank hat sich das noch nicht geändert, ne? Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf heute Abend. Nicht so oft, dass ich hier mit einem Superstar spreche. Toni, ich spreche zwar jede Woche mit dir, aber ich würde dich jetzt nicht als Superstar bezeichnen.
Ist ja kein Superstar.
Eben.
Toni ist ja kein Superstar.
Eben, von daher.
Für einen Bruder schwer, für einen Bruder ganz schwer.
Einen richtigen Star hier haben.
Ja, ist aber auch gut
für
so.
Für meine
auch gut
so. Auch. Soll ja auch so sein. Aber trotzdem bin ich ja hier auch so ein bisschen die menschliche Seite des Podcasts, deswegen starte ich immer gerne mit der Frage, Leon, wie geht's dir? Es ist ja auch für euch oder für dich, aber auch gerade für euch. Ich habe jetzt gesehen, letzte Woche wurden ja auch wieder viele Spiele abgesagt bei euch. Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Wo treffen wir dich an? Und wie ist die allgemeine Lage?
Mir geht's sehr gut, danke. Ich hoffe, euch geht's auch gut soweit. Ich glaube, dass jedem Sportler, das zurzeit vielleicht ein bisschen schwierig fällt mit diesem Zeitplan. Ich glaube, als Sportler hat man halt immer ja so eine Routine, die man halt braucht, und die ist bei uns jetzt vor allem hier in den letzten Wochen wirklich sehr aufgeschmissen worden. Wir haben, glaube ich, im letzten Monat nur 5 Spiele oder sowas gespielt, und das ist für uns halt mit wie vielen Spielen wir spielen, ist das halt ganz ganz unnatürlich, und ich glaube, dass das als Sportler immer so ein bisschen schwierig ist, sich da so neu drauf zu fokussieren. Aber sonst ist alles gut. Ein paar mehr Siege wären schön, aber ja, wie gesagt, sonst ist alles gut.
Bist du jetzt aktuell zu Hause eigentlich?
Ich bin noch in der Halle. Geil. Wir hatten jetzt gerade Training. Wir haben gestern vorgestern hatten wir eine sehr bittere Niederlage. Das heißt, heute war es
4-6, habe ich gesehen.
Ja, genau. Es war nicht gerade spektakulär, aber da war es heute ein bisschen
anstrengend. Ja, ich kenne auch so nicht nur natürlich Tage nach Niederlagen, ich kenne auch so Tage mit Podcast-Aufnahmen nach Niederlagen. So, da muss man auch mal ein bisschen durch. Deswegen versuchen wir dich hier heute sehr gut durchzuziehen, weil ich Gott sei Dank ein bisschen bessere Laune mitgebracht habe nach gestern. Aber du hast gerade angesprochen. Also jetzt die letzten 1-2 Monate waren so ein bisschen überschaubar vom Erfolg. Wir haben da einen kleinen Ausschnitt vom 8. Januar von der Pressekonferenz von dir. Wir hören mal ganz kurz rein.
I think that, you know, a lot of times when Coach gets fired, it's because his team quits on him, but I don't see any indication of that with you guys.
Yeah, no, we're not quitting on anyone. We're not quitting on our coach. We're not quitting on ourselves as players, our team, our goalies, nobody. We're not quitting. Still lots of season left, right? But it's frustrating. Eventually, you have to find a way to turn it around, and obviously, we're hurting right now with key players out. That never helps, but every team's going through that, so we just gotta figure it out eventually.
Dadurch, dass wir ein deutscher Podcast sind, mal kurz zusammengefasst, es lief zuletzt nicht hundertprozentig gut. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so.
Ja, kann man so sagen.
Kann man im Groben so übersetzen, oder? Aber jetzt mal unabhängig davon. Ich meine, die Saison geht ja noch ein bisschen, je nachdem, wie sie ja auch weiterläuft. Was sind für euch ja die Ziele für den Rest der Saison, was ihr euch da vorgenommen habt grundsätzlich?
Ja, ich glaube, dass wir natürlich, wir hatten einen sehr, sehr guten Start in die Saison und da war die Euphorie natürlich sehr, sehr groß, vor allem hier in der Stadt, wo wir wirklich viele Jahre lang gelitten haben, nicht wirklich viel Erfolg hatten. So, dann hatten wir natürlich einen super Start und dann weiß ich nicht, vielleicht schaut man ein bisschen zu weit voraus, anstatt so ein bisschen in dem Moment zu bleiben. Und dann, glaube ich, haben wir als Mannschaft uns so ein bisschen verloren vielleicht in den letzten Wochen oder ja in den letzten anderthalb Monaten. Und wir spielen halt so viel hier. Und wenn du dann, sag ich mal, 11 Spiele hintereinander nicht gewinnst, dann bist du halt sofort raus, ne, raus aus den Playoffs. Natürlich haben wir jetzt noch sehr, sehr viel Zeit, um das aufzuholen. Aber man muss halt jetzt damit anfangen. Wir können jetzt nicht noch einen Monat warten und noch mal 10 Spiele hintereinander verlieren oder keine Punkte holen. Und ja, unser Ziel ist natürlich, die Playoffs zu erreichen, klar. Aber ich glaube, dass wir uns jetzt so ein bisschen fokussieren müssen, einfach auch Spiel zu Spiel zu schauen.
Also im Eishockey auch so, das hört sich, habe ich im Fußball auch schon mal gehört, von Spiel zu Spiel ist im Eishockey
dann auch so. Ja, ist wahrscheinlich relativ ähnlich, ja.
Aber du sagst ja, so schnell wie es dann vielleicht mal so ein bisschen in so eine Negativspirale geht, kann es eben bei der Menge an Spielen auch vorwärts kommen. Es ist aber ähnlich auch so, dass es einfach unfassbar auch schwer vorauszusehen ist, irgendwie für jedes Team. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es bei euch in der NHL wahrscheinlich ähnlich ist wie in der NBA, oder? Dass mit diesen Corona-Protokollen, du ja gar nicht weißt, wer nächste Woche da, wen du zur Verfügung hast und dementsprechend auch dann teilweise die Ergebnisse teilweise komplett wild sind und kaum vorhersehbar, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich nehme an, dass das bei euch jetzt vielleicht ähnlich war in den letzten ein, zwei Jahren, aber bei uns ist halt immer diese Ungewissheit ist halt sehr, sehr groß. Ne? Wir hatten jetzt in den letzten paar Wochen hat es fast die ganze Mannschaft erwischt bei uns, aber es war halt immer so gestaffelt so ein bisschen. Es war halt ein Tag ist einer krank geworden, der nächste Tag ist einer krank geworden, der nächste Tag sind zwei.
Ja, bei uns auch.
Genau. Und das ist halt, glaube ich, was so ein bisschen nervt. Zum Beispiel Calgary bei uns, die haben 18 Jungs das auf einmal bekommen, an einem Tag. So, das ist natürlich auch blöd, aber wenn du dann raus bist, dann ist es halt besser, weil dann hast du alle
wieder da.
Genau. Alle Spiele wurden verlegt von denen, so. Das wäre halt das perfekte Szenario, so ein bisschen, aber das war bei uns leider nicht so.
Ja. Nee, also es ist bei uns im Endeffekt auch ähnlich. Es war auch eher so in Etappen. Also das ist natürlich, so wie du sagst, der perfekte Fall, ne? Weil dann hast du alle weg. Da kannst du logischerweise nicht spielen, sind sie auch alle wieder da. Und hier bei uns war es auch größtenteils so, da haben mal 5 gefehlt, mal 6.
Ja.
Aber irgendwie die Vorschrift ist ja, dass du nur 11 brauchst, die da rumlaufen können. Ja. Und solange du die hast, ist das egal, wer wann wie fehlt, ne? Von daher, jedenfalls blicken wir da ja relativ nach wie vor, du hast ja gesagt, es ist noch genug Zeit, noch viele Spiele, positiv nach vorne. Leon, bevor wir uns ein bisschen tiefer an deiner Laufbahn oder mit deiner Laufbahn beschäftigen, ja, wir reden ja viel über Fußball hier, logischerweise hatten auch schon ja viele andere Sportler, Tennis, Handball, alles schon da. Beim Eishockey bist du jetzt der Erste. Vielleicht kannst du mal den Laien, zum Beispiel so wie Felix, so ein bisschen erklären, so deine Position, wo spielst du und was sind dadurch irgendwie so deine Aufgaben im Team beim Eishockey?
Ich probiere das mal ganz einfach zu erklären. Also ich bin Mittelstürmer, meistens. und meine Aufgabe ist eigentlich, defensiv stabil zu stehen und dann offensiv zu produzieren. Tore schießen, Vorlagen geben. Ja, eigentlich defensiv stabil stehen, meine Arbeit gut hinten machen und dann sobald wir die Scheibe haben oder den Puck haben, dann nach vorne und ja, probieren kreativ zu sein und das Spiel so ein bisschen lenken.
Ja gut, dass das gelingt, das sieht man ja an den Zahlen oder das liest man ja auch wie immer wieder, sogar in der deutschen Presse, man soll es nicht glauben, liest man ja liest man ja sehr, sehr häufig deinen Namen in Verbindung mit, ja, mit Toren oder eben auch Assists.
Ja, aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht wirklich ein Laie. Ich habe früher gerne auf der PlayStation NHL gespielt. Von daher weiß ich, dass der Mittelstürmer auch eigentlich Center, oder?
Genau, richtig.
Er wird als Center
richtig,
beschrieben.
Genau.
Ja, guck mal.
Ja.
Ja, siehst du, das war ja gar nicht ganz so neu.
Hast du gut durchgelesen gerade?
Ja. Google.
Nein, das hab ich an der PlayStation gelernt, an der PlayStation. Ja, da warst du auch noch nicht dabei, Leon, als ich das noch gespielt habe.
Ja.
Wenn wir dann trotzdem mal ein bisschen zurückgehen, als du angefangen hast, da war ja dein Nachname auch nicht ganz unbekannt zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie gern du darauf angesprochen wirst. Ich kenne das nämlich auch, wenn man auf bekannte Familienmitglieder angesprochen wird. Das nervt dann auch manchmal. Aber dein Vater, Peter, der war auch 18 Jahre lang erfolgreicher Spieler in der DEL. War dein Weg da so ein bisschen vorbeschrieben oder hattest du auch, sag mal, andere Optionen, wie sich vielleicht jeder Junge in Deutschland auch hatte, zum Fußball zu gehen, Tennis oder auch andere Sachen?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Eltern, die waren da sehr entspannt. Ich glaube, tief im Herzen, ich glaube, mein Vater hat sich schon gefreut, dass das dann letztendlich doch mit Eishockey geklappt hat. Mein Vater war da immer sehr, sehr entspannt. Natürlich war ich als kleines Kind schon immer im Eishockey voll mit dabei. Ich habe aber tatsächlich mit 7 oder 8 habe ich mal aufgehört mit Eishockey und bin ein Jahr zum Fußball gegangen. Und da hatte ich eine Trainerin und die hat mich dann irgendwann mal den Freistoß nicht schießen lassen. Und das
war's.
Das war's dann für mich. Karriereende. das war's dann komplett für mich. Also ich habe Tennis probiert, Golf habe ich mal. Also ich habe sehr, sehr viele verschiedene Sportarten probiert, aber im Endeffekt war es dann doch Eishockey.
Ja, dein Vater ist ja auch seit langer Zeit Trainer. Es ist auch so, dass er dich auch trainiert hat. Wir kennen das auch. Unser Vater hat uns ja auch trainiert. War er dann auch mal dein Trainer schon von Anfang an?
Ja, mein Trainer nicht wirklich, aber mein Vater war natürlich in Sachen Eishockey meine erste Ansprechperson. Das war bei euch wahrscheinlich auch nicht anders. Nur ich glaube, irgendwann kommt man halt in dieses Alter, wo man dem Papa dann auch nicht mehr wirklich zuhören kann. Und mein Vater hat das dann glücklicherweise sehr, sehr schnell erkannt. Das heißt,
das ist aber auch nicht einfach, ne?
Also, nee, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, ja. Ich glaube, das war nicht so einfach für ihn, aber ich glaube, mein Vater hat dann einen sehr, sehr guten Job gemacht, hat mich dann einfach so ein bisschen meinen Weg gehen lassen. Da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar für. Aber wie gesagt, wenn ich heutzutage noch irgendwas habe oder mir irgendwas auf dem Herzen liegt, dann ist mein Vater natürlich immer noch die erste Ansprechperson.
Ja, also das war schon so, dass ihr auch gut den Sport und die Familie, dass das auch trennen konntet. Natürlich war bestimmt Sport und Eishockey ja Thema Nummer 1, aber es gab sicher dennoch genug andere Themen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir reden immer noch viel über Eishockey, aber mittlerweile ist es schon um einiges weniger geworden. Ich nehme an, dass das bei euch genau gleich ist.
Ja, auf jeden Fall. Schaut deine Familie so nachts die Spiele?
Die ersten paar Jahre ist meine Mutter noch aufgestanden ab und zu. Mein Vater, der hat sich die dann immer später angeschaut am Tag. Aber mittlerweile glaube ich, eher weniger. Also ich würde jetzt auch nicht um 4 Uhr aufstehen, glaube ich, jede zweite Nacht.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Du hast ja gesagt, du bist ja dann wieder zum Eishockey nach deinem Karriereende beim Fußball. Warst ja dann schon quasi, ich glaube, Bambinis nannte man das mal, bei den Kölner Haien damals. Jetzt mal unabhängig davon, dass dein Vater ja auch dich mehr oder weniger natürlich zum Eishockey auch gebracht hat. Was hat dir am Eishockeysport grundsätzlich gefallen? Was hat dich dahin gezogen, außer jetzt dein Vater oder die Familie?
Ich glaube, dass die Schnelligkeit, ich glaube, die Härte, das hat mir immer so ein bisschen gefallen. Ja, ich glaube, das sind so die größten Sachen. Also mir hat halt immer dieses Physikalische so ein bisschen, das Physische hat mir halt immer so ein bisschen
das
gefallen.
Duell.
Ja, genau, das Duell. Das Duell, das hat mir immer sehr gefallen. Und ja, aber ich würde schon sagen, dass ich glaube, dass mein Vater da den größten Einfluss hatte auf jeden Fall. Ich glaube, dass man halt als kleines Kind, da hast du ja diese Battles oder diese Duelle, die hat man ja noch nicht wirklich, wenn man so jung ist. Da geht man einfach raus und spielt und hat Spaß und macht einfach das, was man so ein bisschen liebt. Ich glaube, diese Competitiveness, dieses Gegeneinander, das kommt ja erst später irgendwie, also im Eishockey auf jeden Fall, wo es dann wirklich um Kleinigkeiten geht. Ich glaube, am Anfang, das hat einfach mega Spaß gemacht, auf dem Eis zu stehen, bis auf das eine Jahr beim Fußball. aber ja, ich glaube, das sind so die Hauptgründe.
Das ist auch verständlich. Was ich jetzt so ein bisschen in der Vorbereitung, das wusste ich zugegebenermaßen vorher nicht, ist, dass du dann, ich glaube, mit 15 oder 16 dann mal von den Haien zu den Adlern Mannheim gewechselt
bist. Ja, mit 13. Mit 13 schon.
Genau, das wusstest du nicht, Toni?
Das wusste ich nicht. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber ich wollte fragen, warum?
ich muss ganz ehrlich sein, weil Mannheim damals in Sachen Junioren-Eishockey-Programm einfach mit Abstand das Beste war in Deutschland. Also da war finanziell einfach, waren da viel, viel größere Möglichkeiten als zum Beispiel in Köln. Köln hat da mittlerweile echt viel aufgeholt. Aber zu dem Zeitpunkt war Mannheim einfach ja mit Abstand das Beste in dem Alter, was man so bieten konnte oder was man einem jungen Spieler bieten konnte in Sachen Training, Trainingsgelände, Reisen. Wir haben andauernd in Kanada gespielt, wir haben andauernd in Schweden Turniere gespielt und das sind halt Sachen, die ja zu dem Zeitpunkt Mannheim einfach finanziell der einzige Ort war wirklich, die das so stemmen konnten.
Ja, und um das auch zu, sag ich mal, so ein bisschen mal zu untermalen hier für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass es dann auch in Mannheim nicht ganz so schlecht lief, mal ein paar Zahlen. In der Saison 2010, 2011 hast du in der Juniorenliga aufgepasst in 29 Spielen, 97 Tore gemacht und 95 Tore aufgelegt. du hast es eben schon gesagt, gerade wenn ihr auch Spiele gehabt habt in Kanada zum Beispiel oder Turniere, Schweden. Ich glaube, nach so einer Saison in dem Alter, wie war das für dich dann? Ist das dann, kann man sich das vorstellen, ähnlich wie im Fußball, wenn du wirklich so ein herausragendes Talent hast, dass man sich dann auch irgendwie vor Anfragen, vor Scouts, was auch immer, irgendwie auch nicht mehr retten kann, oder?
Ja, ich meine, zu dem Zeitpunkt ist das jetzt noch nicht so extrem im Eishockey mit den Scouts. Ich glaube, das ist im Fußball schon um einiges jünger, ja, dass die Jungs da gescoutet. Also man wird schon gescoutet, aber ich sag mal...
Sowas fällt ja auf, oder? Also solche Zahlen fallen ja auf. Auffallen.
Ich hab's gehofft, dass das irgendwem auffällt. Nee, aber ganz ehrlich, wir hatten einfach die besten Jungs in der Mannschaft, wirklich. Das war teilweise, wir haben... ich weiß nicht, 21-0 gegen Mannschaften gewonnen, weil wir halt einfach die besten Jungs aus ganz Deutschland, aus Italien, wir hatten halt einfach die besten Spieler und ja, wir hatten einfach wirklich eine gute Mannschaft und ein gutes Programm da in Mannheim und ich glaube, da sind einige Jungs, die ja unheimlich viele Tore, Assist, was auch immer hatten.
Ja, unter anderem du.
Einige, ja. 2012 war es dann so, dass dann der CHL, die Canadian Hockey League, für die es nicht wissen, gab es so einen Import-Draft, da hast du auch teilgenommen und wurdest da von den Prince Albert Raiders gepickt. Wie läuft sowas ab? Kannst du das mal erklären?
Ja, das ist die kanadische Juniorenliga. Das heißt, es sind drei verschiedene Ligen praktisch in eine große Liga gewickelt. Es gibt die Western Hockey League, da sind, glaube ich, 20 Mannschaften drin. Es gibt die Ontario Hockey League, das sind 20 Mannschaften und dann gibt's die Quebec Liga noch, die auch ungefähr 20, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und da gibt's halt einen Draft für die Europäer, weil jede Mannschaft in den drei Ligen, die haben zwei Importstellen, das heißt zwei Ausländer. Da wurde ich halt gezogen von Prince Albert. Da muss ich auch erstmal gucken auf der Karte, wo das ist, weil da hat es mich auch erstmal zerlegt, als ich da angekommen bin. Ich meine, Köln ist jetzt auch nicht die schönste oder die größte Stadt der Welt, aber wenn man dann von Köln aus einer Millionenstadt nach Prince Albert kommt, das ist schon eine Umstellung auf jeden Fall.
Ja, vor allem, wenn du 16 Jahre alt bist und dann dein Heimatland verlässt und nach Kanada ist jetzt auch mal nicht nebenan. Wie war das allgemeine Situation? Wie hast du das verkraftet?
Ja, ich glaube, für mich war das einfach, weil das halt einfach so ein Traum war, in Kanada zu spielen und mich da zu beweisen. Ich glaube, für meine Mutter war das jetzt nicht so geil. Aber ich hatte, meine Mutter hat sich ja auch ein bisschen daran gewöhnt, als ich dann mit 13 schon nach Mannheim bin. Da war ich ja auch viel alleine in einer Gastfamilie halt. Und da war ich halt auch schon sehr, sehr viel weg von zu Hause. Und ich glaube, das hat die Mama dann so ein bisschen vorbereitet auf Kanada.
Wer hat dich da unterstützt, irgendwie auch dich da von Anfang an wohlzufühlen? Weil ich kann das ja relativ gut nachfühlen. Ich bin ja auch mit 16 weg von zu Hause nach München.
Ja.
Also quasi eigentlich so wie du auch ins Ausland, nur nicht ganz so weit. Und ich weiß, wie das ist, wenn man ja erstmal da ankommt, ne? Das ist natürlich, auf der einen Seite bist du im Endeffekt ja noch ein Kind, was ewig weit weg ist von zu Hause. Das heißt, du hast da eigentlich wirklich zwei Riesenaufgaben. Das eine ist, dich irgendwie wohlzufühlen auf privater Ebene und dich einzuleben, was schwer genug ist in dem Alter. Und auf der anderen Seite bist du ja da wegen dem Sport und auch zu zeigen, was du kannst. Und oft hängt das ja vor allem auch zusammen, ne? Also wenn du irgendwo hingehst, dich nicht wohlfühlst, ist es oft auch schwer, dann so richtig. Hat dir da der Club sehr geholfen, dich wohlzufühlen? Gab es da irgendwie Personen? Ist irgendjemand oft zu Besuch gekommen aus Deutschland? Wer hat es dir versucht, einfach zu machen?
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Einfach war es nicht, klar, aber wie gesagt, es war halt einfach so ein großer Traum, dass ich das einfach so sehr wollte. Und meine Gastfamilie in Prince Albert, das war eine ältere Dame, die war zu dem Zeitpunkt 72 Jahre alt und die hat seit, 40 Jahren oder sowas, zu dem Zeitpunkt war sie schon 40 Jahre als Gastfamilie oder als Gastmutter dabei. Und die hat mir das Leben einfach wirklich so einfach gemacht. Ich habe mich da von Anfang an super wohl gefühlt und die hat mich wirklich so ein bisschen als wie ihr eigenes Kind gesehen und das hat mir enorm weitergeholfen. Der Verein war auch super, die haben es mir auch super einfach gemacht. Die Jungs waren super, wir hatten eine super Truppe. Ich glaube, ich hatte da schon sehr, sehr viel Glück auf jeden Fall.
Ja, aber dass du dich da sportlich auch schon eingelebt hast, zeigt ja auch, dass du direkt in der ersten Saison als Rookie der Saison nominiert wurdest. War das dann auch so ein Moment, wo dir klar wurde, dass du auch NHL-Potenzial hast oder gab es da noch einen anderen Moment?
Ja, ich glaube, da hat das dann so ein bisschen angefangen. Ich meine, die ersten paar Spiele, da war ich habe die Scheibe nicht einmal berührt. Also ich habe mir gedacht, was ich habe hier gar nichts zu suchen. aber ich glaube, das ist halt einfach, das ist normal, das ist dieser Lernprozess. Man, es ist halt schon was anderes, wenn du, sag ich mal, mit 16 irgendwo in Deutschland oder mit 15 in Deutschland spielst, mit den besten Spielern in Deutschland, sondern, fährst du nach Freiburg und du gewinnst 12-1. Wie wenn du dann nach Kanada kommst und jede Mannschaft ist einfach gut, da spielen 20-Jährige mit, das ist halt schon ein Unterschied, ne? Ja. Aber ich habe mich da dann so ein bisschen meinen Weg gefunden und das war dann so der Anfang, wo ich so, glaube ich, gemerkt habe, dass ich vielleicht eine Chance hätte, es irgendwann mal in die NHL zu schaffen.
Ja, 2 Jahre später war es ja dann auch, nachdem du ja 2 überragende Jahre dort hattest, ging es dann 2014 in die NHL, du bist dann bei deinem lustigerweise ja immer noch heutigen Club, den Edmonton Oilers, gelandet. Beschreib doch mal den Tag, wie kam es dazu, dass du dort gelandet bist und so ein bisschen deine Gefühle an dem Tag, wo irgendwie klar war, okay, jetzt gehst du zumindest vorerst, da kommen wir gleich noch drauf, diesen großen Schritt in die NHL.
Erstmal ist das natürlich als 18-Jähriger so der größte Tag in deinem Leben. Also zu dem Zeitpunkt gibt's einfach oder es gab in meinem Leben einfach nichts Besseres oder Größeres, was mir passieren konnte. Was ganz witzig ist, weil man sagt ja immer, oder in der NHL sagt man auf jeden Fall, sag ich mal, gedraftet zu werden bedeutet eigentlich gar nichts, weil es gibt sehr, sehr viele Jungs, die in der ersten Runde gezogen werden und die nie irgendwie ein NHL-Spiel spielen oder die es nie irgendwie packen. Also mir war schon bewusst, dass das jetzt noch nicht so...
Der ist noch nicht der Durchbruch.
Genau. Ich wusste schon, dass ich da noch sehr, sehr viel arbeiten muss und noch viel besser werden muss, um das irgendwann mal zu schaffen. Aber der Tag, der war zu dem Zeitpunkt überragend und immer noch habe ich sehr, sehr coole Momente. Meine Familie war dabei, es war in Philadelphia der Draft und ich hatte schon eine ganz gute Idee, wo ich da landen werde. Und es ist ganz witzig, ich habe am Abend zuvor habe ich von meinem Agent einen Anruf bekommen und hat gesagt, die Edmonton Oilers, die würden gerne Abendessen gehen mit dir heute Abend. Da habe ich mich natürlich super gefreut, und weil ich wusste ja schon, dass die Oilers an Nummer 3 ziehen. Und das war so ungefähr die Gegend, wo ich gezogen werde. Ja, und dann am Ende hat der General Manager hat zu mir gesagt, wenn du bei 3 noch da bist, dann ziehen wir dich. Und dann dann hatte ich auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Idee, wo es eventuell hingehen könnte.
Okay. Aber ist es dann grundsätzlich wirklich, ich meine, du wusstest das jetzt dann quasi einen Tag vorher schon, dann nicht hundertprozentig, aber quasi. Aber ist es ansonsten auch einfach wirklich so, dass ich eigentlich für die ganzen Jungs, die da irgendwie so ein bisschen, ja, in der Warteschlange sind, erst dann beim Draft entscheidet, wo du auch einfach, ja, in Zukunft leben wirst, wohnen wirst, ja. Ist es nicht auch irgendwie ein komisches Gefühl, wenn das in dem Fall so fremdbestimmt ist?
Ja,
das kennt man ja aus dem Fußball überhaupt nicht, ne? Also ja, Fußball ist ja was ganz anderes.
Ja, ist auf jeden Fall was ganz anderes. Du hast halt einfach überhaupt kein Sagen, ne? Also du kommst zum Draft und du kannst in LA leben nächstes Jahr oder du kannst in Winnipeg leben bei minus 30 oder in Edmonton bei minus 35 oder in Arizona. Du hast halt überhaupt kein Einfluss darauf, wo du landest und wo du wirklich im Grunde genommen eventuell deine Familie gründest.
Ja, ja. Oder die mitnehmen musst. Ne? Ja, du hast genau. Ja auch, gerade wenn du, ist ja noch schwieriger, wenn du schon eine hast. Also ich glaube, damals mit 18 ging das für dich wahrscheinlich noch zu sagen, dann schickt mich hin, wo auch immer, Hauptsache ich spiele NHL.
Ja,
auch, glaube ich, die anderen, ne? die dann irgendwie auch mit diesen ganzen Trades und so weiter, die dann irgendwie, ich stelle mir das immer vor, also jetzt ich mit meiner Familie, 3 Kinder hier, wenn jetzt mir einer sagt, so übermorgen bist du in Dings, dann würde ich sagen, ja, bist du nicht ganz dicht.
Ja.
Die Kinder gehen hier zur Schule und das. Also ich finde das Wahnsinn. Ja. Das
übermorgen bist du in Mallorca.
Ja, genau. Aber das wird noch gehen. Das wird noch gehen, aber das will ich sogar, das will ich noch nehmen. Aber kann halt auch woanders sein.
Ja, aber ich glaube, es gab mal einen NBA-Spieler, der hat mal gesagt, der hat sich zum Mittagsschlaf hingelegt und 2 Stunden später, in den 2 Stunden, wurde er 2-mal hin und her getradet.
Ja, so
war auch mal ganz woanders.
Ja. Also das ist, da hat man schon sehr, sehr wenig Einfluss in der NHL. Also
ja, offensichtlich, ne? Weil so sieht's da aus. Aber als du dann ankamst dort bei Edmonton, was war für dich so die größte Umstellung? Wie waren die qualitativen Unterschiede einfach nochmal zu den Ligen, die du bis dahin gespielt hast? Und womit musstest du dich irgendwie am besten anpassen?
Ich glaube, das war erstmal so die Spielgeschwindigkeit, die Präzision. Ich glaube, der größte Unterschied von NHL-Spielern zu Juniorenspielern oder in den Ligen darunter vielleicht ist, wie das Spiel gelesen wird. Das Spielverständnis von NHL-Spielern einfach viel, viel größer ist, generell im Gesamten jetzt, als von Juniorenspielern. Und dazu kommt natürlich die Stärke. Man spielt gegen Männer, ja. Davor habe ich gegen Jungs gespielt, die, weiß ich nicht, 17, 18 waren, auch starke Jungs, aber es ist schon ein Unterschied zu, wenn man 30 ist oder 28 oder wie auch immer. Also es war schon ein sehr, sehr großer Sprung auf jeden Fall. Ich glaube auch zu dem Zeitpunkt, als ich dann das erste Jahr gespielt habe, ich war da einfach nur nicht wirklich so bereit, um so einen Einfluss aufs Spiel zu haben, um so wirklich einen Unterschied auszumachen. Mhm. In dem Moment war das sehr, sehr schwer für mich zu begreifen. Klar, weil man halt dieser Traum einfach da ist und man lebt diesen Traum und dann auf einmal wird der Traum von jemandem weggenommen und das war halt für mich unverständlich. Aber im Nachhinein, nach den vielen Jahren, war das, glaube ich, für mich so das Beste, was mir passieren konnte, dass ich dann nochmal runtergehe und ja, so mein Selbstvertrauen einfach wieder ein bisschen einsammle.
Das ist dann auch quasi, kann man so ein Fußballfeld mit so einer Ausleihe vergleichen, ne? Ich meine, Toni hat die Erfahrung ja auch gemacht.
Ja, genau.
Dass dann aber vielleicht einen Schritt zurück, um dann 2 nach vorne zu machen, sagt man mal.
Ja,
schön,
ne? Genau. Ich weiß nicht, wie das jetzt für dich war, Toni, aber in dem Moment war das für mich unheimlich schwer, das zu verstehen, weil ich einfach, ja, wie gesagt, meinen Traum einfach gelebt habe, so, und dann von einem auf den anderen Tag ist der halt so ein bisschen weg erstmal.
Ja, also bei mir war es ja dann sogar so, als die Leihe dann eigentlich beendet war, wollte ich eigentlich sogar noch bleiben damals. Bei mir war es ja dann von Bayern nach Leverkusen, wo ich dann eigentlich gerne noch ein Jahr geblieben wäre. um dann nochmal einen Schritt nach vorne zu machen, weil es einfach wirklich so gut lief.
Ja, gepasst hat. Ja.
Genau, weil es gepasst hat, weil ich auch das Gefühl hatte, ich kann mich hier nochmal weiterentwickeln, um dann nachher wirklich richtig bereit zu sein für den nächsten Schritt, wieder eins hoch, dann wieder Bayern oder oder auch was anderes. Also ich wurde dann zwar nicht mehr gelassen, ich musste dann quasi zurück, was im Nachhinein auch gut war, weil es dann auch dort geklappt hat, aber
ganz gut.
Trotzdem fand ich auch diesen Schritt damals unheimlich wichtig, da nochmal diesen einen Schritt vielleicht zurückzumachen.
Ja. Leon, wenn ich dir den 9. Oktober 2014 als Datum nenne, den hast du bestimmt noch im Kopf, oder?
9. Oktober, ja, das müsste das erste NHL-Spiel sein, oder?
Ja, gut, sehr gut,
richtig. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderer Moment, so einer der schönsten Tage in meinem Leben auf jeden Fall. Ich glaube, für jeden Sportler, der so sein Ziel das erste Mal so wirklich erreicht hat, ich glaube, dieser ganze Tag ist einfach so speziell und man freut sich da so drauf. Also war schon cool.
Dein erstes Tor, das hat dann noch 2 Wochen gedauert.
Ja, das hat ein bisschen gedauert.
Gegen die Hurricanes aus Carolina.
Ja, also ich habe mir das natürlich zu dem Zeitpunkt ein bisschen anders vorgestellt, aber ich war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so wirklich bereit. Ich war noch ein bisschen zu schwach vielleicht, zu jung, aber war trotzdem ja ein überragendes Gefühl, dann endlich mal ein Tor zu schießen.
Ja, so wie du dann ja gesagt hast, dann ging es ja nochmal zurück, aber ja nicht direkt zu dem Team, wo du vorher warst, ne? Wo genau. Du ja dann nochmal einen Schritt weiter gegangen bist. Wo ging es dahin und wie wohl hast du dich dann damit auch nochmal gefühlt, da nochmal zu einem Liga-Konkurrenten zu wechseln?
Ja, ich glaube, dass das für mich persönlich und für die Oilers auch, für die Organisation hier sehr, sehr wichtig war, dass ich in einer guten Mannschaft spiele, wo ich wenigstens ja die Möglichkeit habe, was zu gewinnen oder oben irgendwo mitzuspielen. Und zu dem Zeitpunkt waren halt die Kelowna Rockets, war eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und ja, dann wurde ich dahin getradet. Und ich glaube, ja, also mir hat es wirklich da super gefallen. Wir hatten eine super Mannschaft. Wir waren sehr, sehr erfolgreich. Und ich habe da halt so ein bisschen, ja, meine Lockerheit und so halt so ein bisschen wieder gewonnen, weil ich halt nicht viel gespielt habe in der NHL. Mein Selbstvertrauen ist wiedergekommen, weil ich halt als offensiver Spieler gedraftet wurde. So, dann kommst du in die NHL, aber das ist, du bist nicht gut genug, um offensiver Spieler zu sein mit 18. So, und dann halt so ein bisschen, ja, wieder Tore zu schießen, Vorlagen zu geben, die Scheibe halt viel zu haben, das war sehr, sehr wichtig.
Das stimmt und glaube ich auch deswegen ging es dann zur Saison 15-16 wieder zurück zu den Oilers. Aber auch das war noch nicht der letzte finale Schritt, denn du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, wo du eigentlich alle Vorbereitungsspiele gemacht hast, aber irgendwie am letzten Tag vor der finalen Bekanntgabe des Kaders gestrichen wurdest. Warum war das damals so? War das irgendwie für dich dann irgendwie nochmal ein Nackenschlag, irgendwie zu sagen, warum oder hattest du gewisses Verständnis und wie ging es da weiter ab dieser Entscheidung?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das war noch schwieriger für mich als das Jahr zuvor. Das Jahr zuvor, da war ich jung, ich war 18, und das Jahr drauf, dann kommst du ins Trainingcamp und du denkst dir halt, du hast einen guten Sommer gehabt, du hast dich gut vorbereitet, du bist stärker geworden, du bist ein Jahr älter. So, jetzt ist meine Zeit gekommen, um zu beweisen, dass ich hier hingehöre. Und meiner Meinung nach hatte ich eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Ich habe ein paar Tore geschossen, Vorlagen gegeben, Punkte gehabt. Ich habe gut gespielt in der Vorbereitung. Ja, und dann am letzten Tag hat der Manager mich in sein Büro gerufen und hat mir gesagt, dass ich erstmal jetzt in unser Farmteam muss. Und das war wirklich sehr, sehr schwierig für mich zu verstehen in dem Moment. Also das war schon sehr, sehr schwierig.
Ja, das glaube ich. Vor allem, weil man das Gefühl hat, irgendwie man ist bereit, aber also die lassen einen noch nicht mal beweisen, dass man es noch nicht ist. Ja. So, weißt du, also genau, zu sagen, okay, bevor die Saison losgeht. Aber man muss auch sagen, dass das nicht lange anhielt, die Entscheidung. Denn ich glaube schon im Oktober, ja, dieser Saison, wo du vorher noch gestrichen wurdest, berief man dich wieder zurück ins NHL-Team, wo du dann auch bleiben solltest, um das mal vorneweg zu nehmen, wo du im ersten Spiel auch gleich 2 Tore gemacht hast. Beschreib mal das Gefühl, also dass das gut tat, ich glaube, das ist außer Frage. War das auch
in your face.
Ja, genau. War das auch so ein bisschen, ja, Genugtuung zu sagen, guck mal hier, das war die falsche Entscheidung, kurz vor kurz vor Ligastart.
Ja, auf jeden Fall. Also es war ganz witzig, weil ich den Anruf bekommen habe von unserem Trainer unten im Farmteam und hat gesagt, du fliegst morgen nach Edmonton und du an dem Abend spielst du schon. weil wir hatten hier bei den Oilers hatten wir enorm viele Verletzungen. Das heißt, das geht dann so schnell hier, dass jemand hochfliegt und sofort spielt. Und ich habe einfach irgendwie in der ganzen Situation, im ganzen Streit, ich habe meine ganzen Sachen gepackt und ich habe gesagt, ich komme nie wieder hierhin nach Bakersfield, Kalifornien. Und dann habe ich im ersten Spiel ein sehr glückliches Tor und dann hat ein Mitspieler mir super aufgelegt. Aber es war auf jeden Fall ein super Start und das hat mir sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben, auf jeden Fall für die Spiele danach. Und ja, seitdem läuft's. Glücklicherweise.
Kann man so sagen. Aber gab es in dem Ganzen, ich meine, du hast gesagt, es gab den einen oder anderen Rückschlag, der dich im Nachhinein wahrscheinlich sehr oder noch stärker gemacht hat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, gab es in dieser Zeit nach diesen ein, zwei Entscheidungen auch mal Zweifel von dir an dir selbst zu sagen, okay, dann soll es halt vielleicht, zumindest hier in Edmonton, soll es das halt einfach nicht sein. Ich meine, was solltest du noch mehr machen, als in diesen Jugend- oder Farmteams so überragend zu spielen?
Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr viele Zweifel. Mit 18, 19, da ist man halt mental auch einfach noch nicht so weit wie... Ich sag mal, wenn ich jetzt ein schlechtes Spiel habe, dann ist das halt abhaken das kennt ihr beide, ne? Also das ist halt einfach, man wächst halt da einfach so ein bisschen rein, aber mit 18, 19, also ich persönlich kann ich von mir selbst sagen, dass ich das einfach noch nicht konnte. Ich hatte das noch nicht drauf, das einfach so abzuhaken und ich habe sehr, sehr viel damit so gehadert und habe selbst so hinterfragt, so was mache ich falsch oder was, wieso mögen die mich nicht oder was auch immer, was man halt in dem Alter so ein bisschen macht. Ja, so überlegen und hadern und so, also auf jeden Fall, ja.
Ja, verständlich.
Aber dann auch gerade in der Saison danach war das Hadern ja auch vorbei, weil da hast du 77 Scorer-Punkte gesammelt, was der beste Wert eines Deutschen in der NHL jemals war. Der vorige Rekordmann hieß Marco Sturm, der hatte 59. Hast du das auch verfolgt schon oder hattest du irgendwie auch andere Vorbilder im Eishockey? Oder waren das schon auch so Marco Sturm und andere Deutsche?
Ja, auf jeden Fall die Deutschen. Also für mich, mein Ziel war immer... einer der besten Spieler der Welt zu werden, klar, ich glaube, das hat jeder Junge, aber aber die deutschen Jungs zu dem Zeitpunkt, das waren auf jeden Fall so, die ja halt am nächsten dran waren an mir, ne, und der Sturmi, der hat da schon eine große Rolle gespielt, der wirklich eine super Karriere hatte und viele andere Deutsche auch, Christian Ehrhoff, Seidenberg, Uwe Krupp, also wir hatten schon sehr, 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 sehr viele echt super, super Spieler und als Deutscher schaut man natürlich auf die hinauf irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Was auch beachtlich, so heißt das Wort, dass du nach der Saison einen 8-Jahres-Vertrag unterschrieben hast, das ist jetzt auch nicht unbedingt üblich, oder?
Ja, ich mittlerweile mit den jungen Spielern, wenn man, sag ich mal, das Potenzial hat hier in der NHL, ist das schon üblich. Also die Jungen, die, sag ich mal, wo der Verein das Potenzial sieht, also die kriegen mittlerweile schon alle lange, lange Verträge. 8 Jahre ist ja der Max an Jahren in der NHL, den man kriegen kann als Vertrag. Und
ja, das ist natürlich auch ein Vertrauensbeweis, ne?
Wenn man, ja, auf jeden Fall, ja.
Wir machen jetzt mal was wir jetzt noch nie hatten, nämlich eine Fanfrage oder eine Hörerfrage an unseren Gast. Oh. Es gibt nämlich eine Hörerfrage, die kommt von Dennis, der fragt, wie läuft denn das mit den Trades ab? Es gibt ja Spieler, die jedes halbe Jahr woanders spielen. Kann das sein, dass du, Leon, von heute auf morgen woanders spielst oder steht da was anderes in deinem Vertrag? Also das von heute auf morgen haben wir eben schon besprochen, aber hast du was in deinem Vertrag, was das verhindert?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Darfst du das sagen?
Weißt du das? Da muss ich mal eben nachschauen. Nee, ist eine sehr gute Frage, sehr, sehr schwer zu beantworten, aber ich probiere es mal schnell irgendwie so rausdauen. Also ich könnte jetzt in 10 Minuten getradet werden, gar keine Frage. Aber in meinem Vertrag, sag ich mal, die letzten 4 Jahre von meinem Vertrag, von mir persönlich, das ist eine sogenannte No-Trade-Clause. Das heißt, ich kann den Oilers, ich weiß nicht, 15 Teams oder so geben, wo ich auf gar keinen Fall hingetradet werden möchte.
Mhm. Okay.
Im Grunde genommen, ja, ich könnte in 2 Minuten getradet werden und
ohne dass du ein Veto einlegen kannst.
Gar nichts. Dann bin ich hier weg. Und
geil. Das ist echt geil.
Ja, das ist schon teilweise echt extrem hier. Also natürlich, man muss dazu sagen, einen langen Vertrag. Dadurch, dass wir diesen Salary Cap haben, dass wir nur die Mannschaft nur so viel, jede Mannschaft gleich viel ausgeben darf.
Gehaltsgrenze for the Germans.
Ja, genau. Gehaltsgrenze. Ja, auf Deutsch. Ja. Ich muss mir mal die deutschen Wörter.
Nein, aber ist ja verstanden. Im Endeffekt gibt es einfach grundsätzlich nicht absolute Veto. Ich will da und da sein, trotz einem so langen Vertrag. Aber kann man trotzdem davon ausgehen, dass zum Beispiel so ein Spieler wie du mit so einer Historie ja auch jetzt bei diesem Verein wahrscheinlich auch mit einem gewissen Verhältnis zu den entscheidenden Personen im Verein mit Sicherheit nicht einfach mal so getradet wirst, oder am nächsten Tag, sondern da kann man schon, also wahrscheinlich so junge Spieler, da wird wahrscheinlich gar nicht groß rumgemacht, aber ich denke, dass du wahrscheinlich mittlerweile ein Verhältnis zu deinem Verein hast, wo du jetzt schon lange bist, wo sowas jetzt nicht überraschend passieren würde, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ja, das ist ja auf irgendeine Art und Weise auch so ein bisschen logisches Denken. Also es ist im Eishockey halt nicht so einfach, so einen großen Vertrag, wo die Jungs, ich weiß nicht, 10 Millionen im Jahr oder sowas verdienen, den Vertrag, erstmal eine Mannschaft zu finden, die 10 Millionen frei hat für die Gehaltsgrenze, die den Spieler noch, sag ich mal, in ihre Gehaltsgrenze reinpacken können, das ist ja schon fast unmöglich. Also es ist nicht so einfach, sag ich mal, die Jungs, die große Verträge haben, einfach so rumzuschieben.
Ich würde es trotzdem spannend finden, wenn wir jetzt aber am Ende nachher beim Podcast gleich
einen Trade verkünden können. So war das eigentlich gedacht. Wir werden das ein bisschen länger ziehen. Ja. Wir machen mal einen Schritt nach vorne. In der Saison 18-19 hast du zum ersten Mal am NHL All-Star Game teilgenommen. Erstmal wahrscheinlich eine sehr große Ehre. Und kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das abläuft? Ist das so ein bisschen ähnlich wie zum NBA All-Star Weekend oder wie läuft das in der NHL ab?
Ja, ich glaube, das kann man schon so vergleichen. Also ja, wie du gesagt hast, ist eine Riesenehre. Ja, also Freitag ist so eine Skills Competition. Das heißt, das sind dann so ein paar Stunden, wo dann Zielschießen, härtester Schuss, schnellste Runde laufen. Das ist so ein bisschen ja so eine Skills Competition halt. Und am Samstag dann ist ein 3-gegen-3 Turnier, da spielt dann jede Division gegeneinander einmal und ja, aber es ist macht mega viel Spaß, das ist alles sehr, sehr locker, macht echt viel Spaß, auch mal andere Jungs zu sehen, andere Jungs kennenzulernen und sag ich mal, die Superstars der Liga zu sehen, wie die vorbereiten, hört sich jetzt blöd an, weil es halt doch alles Spaß ist, aber trotzdem um die einfach, ja, mit denen so ein bisschen Zeit zu verbringen.
Ja. Und alles ohne Defense wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Das ist Flachschießen, Hochgewinnen.
Ja, genau. noch eine Saison später, 1920, wurdest du als wertvollster Spieler der NHL ausgezeichnet und diese MVP-Trophäe, die hat dir kein geringer als Wayne Gretzky, leider zu der Zeit ja Corona, per Videoschalte überreicht, aber wir hören mal kurz rein.
It is my pleasure to announce the 2020 winner of the Hart Trophy, the Leon Draisaitl. Well deserved. Congratulations, Leon.
Thank you, Wayne.
Leon, was geht eigentlich da drüber, wenn man in der, sage ich mal, in seinem Sport, in der besten Liga der Welt zum besten Spieler dieser Saison oder zum wichtigsten Spieler, sagt man ja, aber im Endeffekt kann man es auch übersetzen, als besten Spieler der Saison gewählt wird. Was geht man da auch nochmal durch, irgendwie wo alles angefangen hat und so weiter, wenn man sowas erreicht?
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja, ein super Moment in meiner Karriere. Wahrscheinlich mit, ja, das Beste, was ich erreicht habe. Oder ja, dass da sehr, sehr viele Menschen auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben. Ich glaube, ja, wie gesagt, ihr wisst das ja selbst. Also die Familie oder die Menschen, die einem da einfach tagtäglich zur Seite stehen, die spielen da einfach so eine große Rolle da dabei. Und ja, es war ein sehr, sehr cooler Moment auf jeden Fall. Bin ich ja sehr stolz drauf. Nichtsdestotrotz ist es im Endeffekt ja irgendwie auch meinen Mitspielern zu verdanken. Natürlich ohne den tagtäglichen Input, was die Jungs halt mir gegenüberbringen, ist das natürlich auch alles nicht möglich.
Ja, aus Vertrauen wahrscheinlich in dich, genau, ne? Ja. Also von denen oder in deine Qualität. Aber es ist trotzdem irgendwie nochmal höher zu bewerten, also finde ich zumindest, da ihr ja als Team, sage ich mal, jetzt nicht bis zum Ende dabei wart. Also ja. Weiß ich mal, normal, ja, oft ja. Kommt ja auch dann irgendwie der MVP vom besten Team der Liga aber gerade weil das nicht der Fall war, ist das ja nochmal höher zu bewerten, oder?
Ja, ich meine, um ganz ehrlich zu sein, im Endeffekt würde ich trotzdem lieber den Stanley Cup gewinnen, anstatt diese Trophäen zu haben. Ich glaube, das sieht jeder Mannschaftssportler so. Da,
klar.
Das ist,
nein, nicht jeder, aber ja, sollte man gewinnen.
Namen. Jungs, die den Mannschaftssport verstehen, die, ich glaube, die würden da schon die richtige Entscheidung treffen. Aber ja, wie gesagt, also ich würde alle meine Trophäen zurückgeben, wenn wir irgendwann mal wirklich ganz oben stehen und als Mannschaft einfach zusammen den Stanley Cup gewinnen.
Ja, du hast ja in der Saison gab es ja einige Trophäen, ne? Du hast ja eigentlich alles abgeräumt. Also von MVP habe ich schon oft gehört, aber was du da sonst noch für Trophäen gewonnen hast, du, habe ich mir alles durchgelesen, habe ich alles nicht verstanden, aber du warst der beste Spieler der Saison, das habe ich verstanden. Und was ich auch verstanden habe, ist, dass du in Deutschland Sportler des Jahres wurdest. Wie wichtig ist dir so eine Auszeichnung, wo man ja irgendwie weiß, dass Eishockey in Deutschland nach wie vor nicht diesen Stellenwert hat, wie da, wo du ihn spielst. Kam das auch ein bisschen überraschend für dich, diese Auszeichnung?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Athleten in dem Mannschaftssport da oft halt so ein bisschen überschaut werden, was auch auf irgendeine Art und Weise ja verständlich ist. Klar, ich verstehe das auch. Also ein bisschen überrascht war ich schon. Und ja, das ist fast für mich so die schönste so ein bisschen Trophäe, dass die Sportwelt doch auch, sag ich mal, gesehen hat, was wir Deutsche hier drüben leisten. Also das war auf jeden Fall auch sehr, sehr cool.
Ja. Das ist ja auch nochmal eine Form von Wertschätzung, die einfach auch zusteht, weil wir haben ja immer das Beispiel Dirk Nowitzki, der über den Teich gegangen ist und da alles erreicht hat. Wenn du jetzt auch den Titel holst, den Stanley Cup, dann stehst du dem ja eigentlich auch im Nichts nach. Das gehört hier eigentlich noch viel größer gemacht.
Hoffentlich.
Ja, aber auch ja, so schon. Auch
würde schon helfen.
Würde mit Sicherheit helfen, aber ich glaube einfach so, dass noch ja viel mehr wertgeschätzt werden sollte, was so Jungs wie du oder Dirk auch wie sie Deutschland auch präsentieren, ne? Also ja. Da im Ausland. Ich meine, es wird ja aufgrund von Spielern wie dir oder Dirk auch einfach gut über die Deutschen gesprochen, da wo ihr spielt, so und dass das eine Riesenleistung ist oder auch ein Riesenservice auch an Deutschland, verstehen in meinen Augen immer noch zu wenige und hat das leider auch zu wenig Bedeutung. Genau, Basketball genauso wie Eishockey ist ja einfach in Deutschland Deutschland viel zu unterbewertet.
Ja, danke schön.
Das sehe ich genauso. Für mich aber nochmal eine spannende Frage, dass man sich in Eishockey ja nach wie vor prügeln darf.
Ja, hat Leon ja auch gesagt, deswegen hat er angefangen. Das war ja übersetzt.
Ja, aber man darf es immer noch, nicht nur als er noch 8 oder 9 war, man darf es immer noch. Das muss mir trotzdem mal erklären, gibt es da genaue Regeln? Und erzähl mal ein bisschen von deinen Erfahrungen.
Ich habe gar keine Erfahrung im Prügeln in der NHL. Nee, da gibt's halt einfach wirklich Jungs, die Ja, das ist denen ihr Job und die werden dafür bezahlt. es ist ja mit, also über die Jahre jetzt echt schon weniger geworden, ne, das Fighten. Du hattest ja bis vor 10 Jahren echt drei Jungs in jeder Mannschaft, die 2 Minuten im Spiel gespielt haben, nur auf der Bank sitzen, wo der Trainer dann aber sagt, so jetzt raus und einmal kloppen bitte. Also das gibt's jetzt so heutzutage, das gibt's jetzt so extrem heutzutage nicht mehr. Aber es passiert noch ja relativ oft und es ist schon, wenn man da, sag ich mal, so hautnah dabei ist, das ist schon krass irgendwie, wie die sich da teilweise echt auf die Rübe hauen und 2 Minuten lang komplett durchziehen. Also es ist schon crazy.
Bist wahrscheinlich auch erstmal 10 Minuten raus mit dem Kopf aus dem Spiel, ne, wenn es danach weitergeht. Da denkst du erstmal, Junge.
Ich wahrscheinlich schon, ja. Die von uns, die Jungs wahrscheinlich nicht, aber ich bin dann erstmal einen ganzen Tag raus. Wir haben ein paar Jungs in der Mannschaft, die sich echt hauen können. Aber das sind halt mittlerweile auch super Eishockeyspieler. Das ist das halt, wo sich das so ein bisschen verändert hat. Du hattest halt bis vor 10 Jahren, wo der Trainer einfach einmal auf die Schulter haut und sagt, so raus und klopf jetzt mal einen zusammen.
Die Gott nicht mal Schlittschuh fahren wahrscheinlich.
Ja, ihr lacht, aber das ist teilweise wirklich so. Also, aber mittlerweile sind das halt auch alles super Eishockeyspieler dazu noch, ne?
Das ist blöd, halt so blöd für die von damals.
Ja,
dass
ja,
man jetzt auch noch Eishockey spielen können muss.
Ja. Ja, das gab auch beim PlayStation-Spielen, ging das auch damals.
Da hat mal gerne. Ja, das stimmt. Einer ist dann umgefallen. Ja, war nicht schlecht,
das stimmt. So sehe ich dann aus. Ich bin der dann umgefallen.
Wir haben ja eben schon ein bisschen so leicht über Unterschiede gesprochen, auch vor allem vom Eishockey Kanada, USA zu Deutschland. Und dementsprechend ist ja auch deine persönliche Bekanntheit ja wahrscheinlich ein großer Unterschied, als wenn du bei euch in der Stadt rumläufst oder in Deutschland. Genießt du das auch, dann in Deutschland zu sein und eben genau nicht erkannt zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Es ist in Deutschland jetzt auch ein bisschen mehr geworden über die Jahre, aber das kann man jetzt überhaupt nicht, sag ich mal, ja, mit bestes Beispiel mit dir, Toni, wenn du durch Köln laufen würdest, da würde jede zweite Person würde dich anhalten. Bei mir ist das halt überhaupt nicht so, ne? Und das auf der einen Seite habe ich das halt hier so ein bisschen und wenn ich dann zu Hause bin im Sommer, habe ich das halt fast gar nicht, was halt auch ja schön ist und der Kontrast ist halt ganz, ganz gut eigentlich.
Ja, das glaube ich.
Ist auch mal ganz gut, wenn man einen Helm auf hat, ne? Dann ist man vielleicht auch trotzdem. Dann
in der Stadt laufe ich jetzt nicht mit dem Helm rum, aber noch nicht.
Dann würden wahrscheinlich in Deutschland auch noch mehr dich erkennen.
Ja, vielleicht muss ich das noch anfangen.
Ja. Aber was uns jetzt als Deutsche weiter interessiert, so deine Sicht auf die Nationalmannschaft. Ich meine, bei Olympia 2018 Silbermedaille geholt, da warst du jetzt leider nicht dabei, weil die Liga die euch nicht abgestellt hat. Wie siehst du die Lage der Nationalmannschaft allgemein auch für die Zukunft?
Ja, sehr gut. Also ich glaube, dass wir uns da in den letzten Jahren echt gemacht haben. Es kommen immer mehr junge, sehr, sehr talentierte, gute Spieler auch hier rüber, die ja eine super Rolle hier spielen und jetzt keine Mitläufer sind oder wie man sagt, das sind wirklich super Jungs, die sehr, sehr viel Potenzial mitbringen und ja, wenn man das alles zusammen in die Nationalmannschaft packt, glaube ich, sind wir da schon auf dem guten Weg, aber ich glaube, dass es trotzdem immer noch sehr, sehr viel Luft nach oben gibt.
Ja, ich meine, dieses Jahr ist es ja auch so, dass jetzt auch du wieder nicht abgestellt wirst von der Liga wegen Corona für Olympia, ist bestimmt für dich auch enttäuschend und bitter, oder?
Ja, schon. Also ich wäre schon sehr, sehr gerne dabei gewesen und hätte, ja, würde das einfach mal sehr, sehr gerne einmal mitmachen und miterleben. Ja. Mein Vater war ja bei 3 Olympiaden dabei und natürlich habe ich mit ihm auch viel darüber gesprochen und er meint auch, dass es ja so mit das Beste ist, was man so mitmachen kann. Aber ja, hoffentlich passt dann alles in 4 Jahren.
Na.
Ja.
Bist ja noch jung genug. Aber wie würdest du es allgemein einschätzen? Was sind so für dich die Favoriten?
Auch Deutschland, selbst ganz nicht klar, Deutschland.
Jawohl. Nach Deutschland? Nach Deutschland. Wer ist da nach Deutschland einzuordnen?
Nach Deutschland dann Russland.
Okay.
Ja, ich glaube, okay. Dass Deutschland eine super Mannschaft hat und ja, ich glaube, dass sie da wieder eine gute Rolle spielen werden.
Ja, das da. Dein Wort in Gottes
Ohren.
Schauen wir uns an. Wollen wir noch ein bisschen über ein bisschen Vergleich Eishockey Fußball reden, auch so ein bisschen über Fußball dann vielleicht gleich noch. Meine, es ist ja so, im Eishockey ist ja die Spieltaktung viel dichter als beim Fußball. Wie du gesagt hast, alle zwei Tage spielt er teilweise. Beschreib da mal so eine klassische Woche in der NHL. Wann spielt ihr? Trainiert ihr überhaupt dazwischen? Oder ist dann eigentlich ja nur Regeneration angesagt? Wie viel reist ihr dann auch irgendwie? Weil es sind ja, glaube ich, auch lange Reisen innerhalb der Liga, ne?
Ja, also ja, so eine Woche, ich sag mal, Montag spielen, Dienstag leichtes Training, Mittwoch spielen, Donnerstag leichtes Training, und dann ja Freitag, Samstag Spiel, teilweise dann auch nur Samstag. Wir haben jetzt nicht so einen klaren Ablauf, sag ich mal, wie im Fußball, dass ihr größtenteils eigentlich nur, weiß nicht, Freitag, Samstag oder Sonntag spielt. Bei uns ist das halt, manchmal spielen wir dienstags, manchmal montags, also wir spielen an allen Tagen eigentlich. Die Trainingseinheiten sind dadurch, dass wir so viel spielen, ja, sehr kurz.
Ruhig.
Jetzt nicht, da müssen die Trainer schon auch aufpassen, dass wir, sag ich mal, weil das Letzte, was du willst, glaube ich, als Mannschaft, dass dadurch, wenn du so viel spielst, dass du deine Jungs im Training platt machst und dann.
Naja, das geht ja auch gar nicht.
Ja,
ich meine, dass genau. Selbst wir, die in der Woche dann, ja, ich meine, unsere Spieltage sind ja dann schon meist immer Dienstag, Mittwoch Champions League und dann am Wochenende Liga.
Ja.
Und selbst wir machen ja, also in den Tagen dazwischen schon nicht mehr viel, weil es einfach auf die Saison, auf die lange Saison gesehen, einfach auch nichts bringt. Natürlich ist, ich meine, wie hat Per Mertesacker gesagt, Regeneration ist auch Training, ne? Anspannung, Entspannung.
Anspannung, Entspannung.
Und ich glaube, das trifft es ganz gut, ne? Weil wenn du jetzt dazwischen noch denkst, du musst trainieren ohne Ende, so, dann kannst du, glaube ich, die letzten zwei Monate der Saison, da sind alle durch.
Ja, das Ganze ja, genau. Also das ist, ja, ist bei uns genau gleich. Also reisetechnisch sind wir natürlich schon sehr, sehr viel unterwegs. Dadurch, dass wir halt teilweise diese Roadtrips haben, die halt 4-5 Spiele sind, wo du dann, ja, ich weiß nicht, 3 Spiele in New York hast, dann fliegst du nach Toronto weiter, von Toronto nach ja, Montreal, Ottawa, da bist du dann teilweise schon 10, 11 Tage unterwegs. Wir reisen schon sehr, sehr viel. Und wir vor allem hier im Westen, wo wir sind, in Kanada hier mit den Oilers, wir reisen ja noch mal extra viel.
Was so die längste Reise, die immer in der Saison ist?
Nach Florida fliegen wir 5,5, mit Sicherheit. Also, aber das ist halt nur einmal im Jahr, ne? Wir spielen ja die Eastern Conference, die spielen wir nur einmal im Jahr bei denen.
Aber trotzdem, für so ein, in Anführungsstrichen, nur ein Ligaspiel ist das schon natürlich eine weite Anreise. Das
ist schon weit, ja.
Also wir fliegen, das Maximum ist eine Stunde. So für 5,5, 6, da muss ich schon so wie gestern aus Saudi-Arabien wiederkommen. So, und das ist wirklich auch nur einmal im Jahr, also maximal.
Ja, also ja, ich möchte mich nicht beklagen.
Nein, wir leben ja auch irgendwo unseren Traum, ne? Da kann man
auf jeden Fall,
ist ja auch begrenzt. Du bist, um auf den Fußball zu kommen, nicht wirklich überraschenderweise erster FC Köln-Fan. Wie verfolgst du das jetzt? Oder wie ist das auch möglich vom Zeitunterschied her jetzt die Saison unter Steffen Baumgart? Den hatten wir hier auch schon im Podcast, überragender Typ. wie verfolgst du das Ganze? Oder bleibt da überhaupt Zeit?
Also eigentlich passt das immer ganz gut, weil die
zum Frühstück,
Spiele meistens,
ne?
Ja, genau, das ist dann meistens bei uns so nach dem Training 12.30 Uhr, 10.30 Uhr, so um den Dreh. Also das passt eigentlich immer ganz gut und wir haben hier 10.000 Fernseher bei uns in der Kabine und da schnappe ich mir meistens ein und schau mir die Bundesliga an. Also ich verfolge das schon sehr, 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 sehr nah und bin ja schon seit langem großer Fußballfan auch.
Okay, und leidensfähig auch, wenn du ja mit Köln unterwegs bist, ne?
FC Köln.
Bleibt nicht richtig, aus. Das richtig. Bleibt nicht aus. Leon, es ist ja so, also Felix hat es vorhin schon mal so ein bisschen ja anklingen lassen. Ich meine, die meisten Kinder in Deutschland, das ist nun mal so, fangen höchstwahrscheinlich mit dem Fußballspielen an. Was kann uns der beste deutsche Eishockeyspieler sagen, warum die Kinder Eishockey spielen sollten? Wie fängt man am besten an? Wo? Es ist ja meist, so wie du es ja auch gesagt hast, wie du es umgekehrt hattest beim Fußball, so ein erster Eindruck ist ja unfassbar entscheidend, glaube ich, ne? Bei so einem Kind. Sollte man da nicht so früh anfangen mit dem Eishockey? Wann ist ein gutes Alter? Wo? Weil ich glaube, es ist einfach eine coole Sportart, wo irgendwie noch viel präsenter sein sollte in Deutschland.
Man muss ja natürlich dazu sagen, dass Fußball ist halt einfacher. Du gibst einem Kind einen Ball, vielleicht ein paar Schuhe und der kann Fußball spielen. Mhm. Eishockey ist halt finanziell auch ja leider einfach ein bisschen teurer und für viele Familien vielleicht ja jetzt nicht die erste Option. Aber ich glaube, dass es auch da trotzdem Wege drumherum gibt, sag ich mal, dem Kind ein paar Schlittschuhschläger, was auch immer, was man jetzt alles braucht, da irgendwie zu finden. Und ja, ich würde einfach sagen, einfach mal ausprobieren, in die nächste Eishalle fahren, vielleicht bei irgendeinem Kinder-Schlittschuhlaufprogramm anmelden und einfach mal, weiß ich nicht, eine Woche oder ein paar Tage mal ausprobieren und ja, wenn's Spaß macht, dabei bleiben und wenn nicht, dann zum Fußball.
Aber nur, wenn man die Freischüsse schießen darf.
Ja, das ging gar nicht. Also mit meinem rechten Fuß. Sorry.
Das ist ein Trauma.
Aber sei doch froh. Sei doch froh. Was war wohl anscheinend genau richtig?
Das Talent erkannt. Noch bedanken bei der Trainerin.
Ja, eigentlich müsste ich mich mal melden, mal Danke sagen. Ich glaube, die war einfach schon einen Schritt voraus, die Trainerin.
Ja.
Nee, die hat den Sohn schießen lassen.
Im Stock ist er stärker.
Den Sohn schießen lassen. Na gut, da hatten wir Glück, weil unser Vater war Trainer, der hat uns schießen lassen.
Ja, genau so war das. Ja.
Aber. Naja, gut. Leon, so als abschließende Frage: Du hast mal vor ein paar Jahren gesagt, dass du deine Karriere auf jeden Fall bei den Kölner Haien beenden willst. Ist das immer noch dein Plan? Und könntest du schon so mal ungefähr sagen, wann das vielleicht sein könnte, wann deine Karriere so dann. Ja, Plan ist ja immer schwierig, ne? Aber so ungefähr kannst du es vielleicht mal anreißen, wie viele Jahre du noch spielen willst und wann du nochmal in Köln zu sehen bist.
Ja, ich würde auf jeden Fall sehr gerne noch 1-2 Jahre beim KIC am Ende spielen. Ich habe ja leider noch nie wirklich für die Profimannschaft beim KIC gespielt. Mhm. Das heißt, das ist schon so ein bisschen so ein Traum für mich. Wann das jetzt passiert, das ist ja sehr schwierig zu sagen. Ich würde natürlich liebend gerne meine Karriere so lange wie möglich hier drüben irgendwie ja, erfolgreich weiterführen und ja, so lange spielen, wie es mein Körper oder wie es nur geht. Und dann irgendwann hoffentlich nochmal ein paar Jahre vielleicht beim KIC auflaufen.
Nochmal so ein 8-Jahres-Vertrag.
Ja, genau. Ja. Mit 47.
Ja. Ja, es wird schon reichen. Es wird schon reichen. Da machen wir keine Sorgen. Leon, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vor allem, wie wir gehört haben, sogar noch da aus der Halle. Der Spielplan ist eng. Ruh dich aus. Danke, dass du trotzdem dir die Zeit genommen hast. Das war, glaube ich, tolle Werbung für den Eishockeysport. Und vorneweg schon mal Entschuldigung, falls sich jetzt doch der eine oder andere Fußballfan, der hier diesen Podcast hört, noch näher über dich informiert, solltest du doch noch öfter erkannt werden in Deutschland, denn es ist unsere Schuld. Trotzdem, vielen Dank. Ja, genau. Also wenn Sie in Köln hier mal mit Helm rumlaufen sehen, da gibt's keine zwei Möglichkeiten, das ist er. Also Leon, vielen
Dankeschön.
Dank.
Vielen Dank.
Grüße rüber nach Kanada und ja, alles Gute für den Rest der Saison. Wir werden es verfolgen und bin mir ziemlich sicher, dass auch du da den Titel noch holen wirst. Leon,
danke,
vielen Dank.
Danke, gleichfalls.
Ja,
danke.
Von mir auch nochmal. Sehr cool. Vielen Dank, hat auch mich sehr befreut, war sehr interessant. Und wir drücken die Daumen, wir verfolgen das und warten so lange, bis der Stanley Cup da ist.
Perfekt, perfekt.
Sehr gut, Leon. Super. Alles Gute.
Ciao, Jungs. Ciao, ciao.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.